Servus bei Bayern Absolut. Ich bin der Mani. Liebe Zuhörer, auch jeder kennt's, viel von uns dringend. Und es ist überhaupt nicht weg zum Dingen. Das Bier, es gehört einfach zu Bayern dazu. Und trotzdem ist es so, dass man oftmals gar nicht so genau weiß, wo man das einzelne Bier einordnen soll. Das darf man jetzt ändern. Für manch andere ist es eine Auffrischung. Ich freue mich jetzt auf einen frischen, flüssigen Ratsch mit dem Sigi und wünsche Ihnen viel Spaß beim Ohren. Servus, grüß dich, Sigi, habe ich dir.
Grüß dich, Mani, heute wird es wieder frisch.
Es wird frisch, aber leider nicht flüssig, Sigi, das haben wir übersehen.
Leider.
Normalerweise habe ich euch so fest dran gedacht, immer wenn wir ein kulinarisches Thema gehabt haben, ob das Platzerl oder Weißwürst sind oder auch was zum Trinken, ich habe es dabei gehabt.
Aber jetzt habe ich das
Bier vergessen.
Das macht nichts. Wenn der Berg, wie war das mit den Propheten, du weißt schon,
ja,
wir gehen ja nach im Biergarten.
Ja, ich weiß auch nicht. Ja, irgendwas muss man machen zum Ausgleich, weil dass man sich selber so eine Steilvorlage gibt und dann nicht verwandelt, mir fehlen die Worte.
Ja, mir beim Podcast äußerst schwierig.
Ja, das ist nichts. Aber kostet du denn vielleicht so als Rettung, kostet du denn an dein letzte halbe Bier erinnern?
Kann ich. So schlimm war es nicht.
War es nicht schlimm?
Nein, das war ganz gut.
Oder trinkst du eher Massen?
In Maßen.
In Maßen.
Mhm. Maßen.
Also eher halt auf dem Volksfest. Aber daheim trinkst du jetzt kein Maßbier nicht, oder?
Nein, eher nicht.
Eher nicht. Eher dann das handelsübliche Halbe.
Genau.
Die Halbe.
Oder ein 0,3er, wenn es einmal schnell gehen muss.
Oder ein 0,3er. Aha. Ah ja. Mhm. Wenn du gerade am Geh bist, bevor es dann
aufschließt. Genau, schnell. Vor der Arbeit noch schnell. Zum,
genau,
zum Frühstück, ins
vor
Müsli.
Arbeit, ja. Genau. Noch schnell blasen. Oh, 0,2 Daten noch gehen. Ah, das ist kein halbe nicht, aber so ein Drittel Liter, das darf dann noch gehen, oder wer? Nein, Scherz beiseite. Wir raten ab vom Alkohol im Straßenverkehr, oder?
Absolut.
Mhm.
Absolut, ganz, ganz wichtig. Was ganz, ganz wichtig ist, dass man sagt, weil er das immer wieder vorkommt, Frage obergierig, untergierig.
Oh, ja.
Schnell erklären.
Das ist es jetzt erklären.
Ja.
Ja, obergärig, untergärig ist ganz leicht zu erklären. Es bezieht sich auf die Hefen. Obergärig gärt oben, untergärig gärt unten.
Temperaturen sind bei obergärig oben und Temperaturen unten.
Genau.
Beim untergärigen.
Genau, so, schnell erklärt.
Gell?
Ja.
15 bis 22 obergärig und 4 bis 9 untergärige Temperatur.
So, das war jetzt ganz, ganz schnell. Und jetzt ein bisschen langsamer.
Ja, ganz, also.
Was war noch als erstes? Was war als erstes? War als erstes ein obergäriges oder untergäriges Bier?
Als erstes war einmal ein, ich würde sagen, untergäriges Bier.
Was wird heute mehr erbraut? Untergärig oder obergärig?
Ich würde sagen, obergäriges.
Was, jetzt frage ich so lange weiter, bis aus meiner Sicht eine Frage passt.
Ach so, das sind aber bloß zwei.
Ja.
Also 50% sind quasi schon gefragt.
Ja. Nein, also die ersten zwei Fragen, mit denen ich antworten, war ich nicht zufrieden. Seit wann ist denn wirklich möglich, im größeren Stil und das ganze Jahr ein untergäriges Bier zum Brauen?
Jetzt habe ich es verstanden, seit 1837.
Ah, 37?
Was sowas.
Später. Also sag einen Namen. Da haben wir schon eine Folge gemacht.
Ja, ich weiß, der Dings, der Karl von Linde.
Der Karl von Linde. Der Karl von Linde hat nämlich die Kältemaschine gebaut.
Genau.
Und weil früher das war es ja so, da haben sie ja
bloß Bierkeller
gehabt. Eiskeller gehabt. Mhm. Dann haben sie tatsächlich aus dem Gebirge oder aus dem See, aus dem Weiher, teilweise auch aus dem Fluss, haben sie im Winter das Eis rausgeschlagen, haben sie in die Eiskeller reingetan, den Begriff kennt man oft noch, die Brauereien haben einen Eiskeller dabei gehabt und dadurch haben die noch ein paar Monate lang, wenn es schon schöner geworden ist, die niedrigen Temperaturen halten können und dadurch das untergärige Bier brauen. Und welches Bier trägt den Namen eines Monats, was so das letzte untergärige Bier des Jahres war?
Jetzt bin ich gerade verwirrt.
Das Märzen.
Ach, Mai, freilich. Boah, wenn es mal wieder länger dauert.
Tut mir leid, das ist jetzt vielleicht fies, weil du kennst ja das alles.
Ja, ja.
Aber wenn man dann immer so quasi in der Antwortposition ist. Genau, also das Untergärige braucht ja, wie du gesagt hast, niedrigere Temperaturen. Bei wie viel Grad sind wir da ungefähr?
Ja, bei 4 bis, was habe ich gesagt? 9.
9 Grad, ja, genau. Und man kann sich vorstellen, im Sommer kannst du kein untergäriges Bier nicht brauen. Und mit dem Eiskeller hält es halt nur ein paar Monate und bis zum März, das war halt so das Letzte, das Märzen war halt das Letzte, untergärige Bier und dann ist es halt im Winter erst wieder weitergegangen.
Weil gelesen habe ich wegen die Märzen, dass das eigentlich entstanden ist, weil man den Bierbrauern verboten hat, im Sommer Bier zu brauen. Einfach wegen der Haltbarkeit.
Ja, genau, wegen der Haltbarkeit. Und wir kommen dann noch zu dem Obergärigen, das hat auch ein paar Themen. Genau, untergärig. Was ist denn, oder wie magst du denn weitermachen? Magst du jetzt gleich aufs Obergärige gehen oder sollen wir zuerst einmal sagen, was alles untergärig ist? Was ist das typische untergärige Bier in Bayern?
Ein Hels.
Ein Hels, genau. Das ist heute das meistgebraute Bier. Früher war es anders, eben aus dieser
genau,
Zeit.
Genau, die dunklen Biere zum Beispiel genau, sind halt eher
also ober. Bis Ende des 19. Jahrhunderts ist halt das nicht gegangen, dass du das ganze Jahr über die kühlen, die Biere brauchst, die wo eine Kühle brauchen. Und darum sind im Sommer, typisch, auch heute ist noch, wie lange dass sie das gehalten hat, sind im Sommer dann obergärige, bloß braubar gewesen.
Genau.
Vor der Kühlung.
Genau. Also, die natürlich vom Alkohol auch ein bisschen stärker waren. Die, einfach auch wegen der Haltbarkeit. Kann man das so sagen?
Also ich weiß, dass die, also die, das hängt zum einen vom Zucker ab, der drin ist, also vom Malz, wie viel das da drin hast. Zum anderen, wie du das Malz verkochst und natürlich als Drittes auch von der Hefen. Es gibt Hefen, die halt mehr Alkohol aus und andere, die halt weniger aus.
Ja, aber ist denn die Hefen nicht für den Gärungsprozess zuständig?
Ja, genau. Aber genau.
Und die geht dann am Alkohol zugrunde?
So ist.
Sauber?
Ja, die bringen sie quasi selber um, wenn du es so magst.
Aha, mit Alkohol.
Mit dem Alkohol,
deswegen ja. trinket bewusst.
Ja.
Macht es wie die Hefen.
Und weil du das vorhin eben gesagt hast, die Hefe untergärig braucht niedrigere Temperaturen und da setzt sie die Hefen dann auch bei der Gärung unten ab, am Boden.
Mhm, genau.
Und beim Obergärigen ist es andersrum.
Ja, aber das sind dann andere Strukturen. Also da ist dann, ich habe einen schönen Vergleich, da sind dann quasi die Hefen, die geben sich die Hand und steigen dann nach oben.
Ach, das ist ja romantisch.
Gell, voll.
So schön habe ich es noch nie gesehen.
Die Hand, weißt du, das musst du dir vorstellen wie so ein Kreis und die tanzen dann quasi nach oben. Mhm. Ist richtig schön warm. Mhm. Die freuen sich schon aufs Endergebnis.
Aha. Schön. Also man kann sich immer so vorstellen, das ist eigentlich bei vielen Sachen so. Wenn was kälter ist, dann hat es doch weniger Aromen und wenn es wärmer wird, also wärmer ist oder wärmer wird, dann sind die Aromen oftmals mehrer.
Weißt wahrscheinlich. Du, was ich mein? Vielleicht wird die Luft das anders transportiert. Oder das Geschmackserlebnis ist ein anderes.
Genau, Wärme macht was. Also kennst du das nicht? Du hast ein Bier, weißt du es nicht, früher warst du mal auf einer Party. Und
das Bier ist zu kalt.
Und dann haben wir genau. Und dann haben wir das ein Bier gekauft, das was du überhaupt nicht trinken darfst, weil es furchtbar ist. Mhm. Aber da haben sie den Kühlschrank so kalt gestellt und dann war das Bier im Kühlschrank drin und du hast es getrunken und hast fast nichts geschmeckt.
Ja.
Also ja,
das war schon einfach. Und dann hast du das Etikett gelesen und dann war das nicht aus Bayern, sondern aus Bremen.
Ja, oder was weiß ich. Und dann hast du es aber stehen lassen, dann ist das eine halbe Stunde im Zimmertemperatur gestanden oder was weiß ich wie lang. Und dann hast
und dann
geht das Aroma auf, weil wenn es kalt ist, schmeckst du weniger, finde ich. Und dann auf einmal mit einer zusätzlichen Wärme geht das Aroma auf und dann schmeckst Gott, was ist denn das für ein kreisliches Bier. Das ist doch beim Schnaps das Gleiche.
Ja, und
manche dürfen ja extra erwärmen, dass du das Aroma zusätzlich noch schmeckst.
Ja, manche darfst du ja auf gar keinen Fall kalt servieren.
Ja, genau.
Und bei anderen ist es so, da ist je kälter, desto besser.
Ja, aber je kälter, desto weniger schmeckst du halt, oder?
Anders als beim Eis. Weil was da vom Gletscher überfließt, sondern vom Speiseeis.
Ja.
Da machen sich ja quasi dann also die Moleküle erstmal im Mund breit, wenn das so zerlauft und so, weißt du, dieses Geschmackserlebnis.
Ja. Und so ungefähr kommt mir das auch bei den Biere vor. Die Untergärigen, die sind vom Geschmack her irgendwie klarer, stabiler, weiß nicht, wie ich sagen soll.
Ja, aber auch bloß bis zu einem gewissen Temperaturgrad, weil so eine Lacke Masse oder sowas, schwierig.
Ja gut, das ist jetzt wieder was anderes. Wenn ein Bier 3 Stunden da steht, dann ist es halt einfach nicht mehr gut. Nein. Offen, ja. Also, und die obergärigen Biere, die sind blumiger, die haben meistens mehrere Geschmacksnoten auch noch mit dabei. Das liegt natürlich auch an den unterschiedlichen Hefen, die wo da mit dabei sind, aber kurzum, niedrigere Temperaturen ist das Bier stabiler, meistens auch länger haltbar, weniger infektionsanfällig, auch das, was beim Brauen ja ein Riesenthema ist, dass du schauen musst, dass da nicht irgendwelche Infektionen einkommen in den Brauprozess. Und beim Obergärigen dadurch, dass das halt wärmer einfach ist, andere Hefen mit dem Spiel sein, hast das du doch blumiger, findest du nicht?
Und ich glaube auch, der gesamte Brauprozess, der riecht einfach besser dann. Mhm. Oder intensiver auf jeden Fall. Also wenn man vor dem Frühlingsfest, also im Märzen, durch Schwabing fährt und da sind ja ein paar Brauereien, dann riecht quasi die halbe Stadt nach, nach Bierbrauerei.
Ja, ich habe auch über so einen Weg gehabt und habe immer, heute werden sie wieder braun.
Genau, was kommt als nächstes? Genau.
Heute kochen sie wieder.
Ja, genau. Ein schöner Geruch eigentlich, gell?
Ein schöner Geruch, ja. Wenn er die ganze Zeit in der Luft hängt, muss man auch mengen.
Ja, er ist sehr intensiv.
Ja, er ist sehr intensiv. Sehr intensiv. Genau, da kannst du nicht vorbei, das geht nicht.
Schwierig.
Sag einmal, was ist denn für dich ein typisches untergäriges und ein typisches obergäriges Bier?
Ja, Weißbier. Als obergäriges.
Aha, ja.
Und ein helles, ganz normal Standard, als untergäriges.
Finde ich auch. Und wenn du dich da jetzt einmal so ein bisschen einschmeckst in das Weißbier und in das Helle, was ist für dich da so der Unterschied zwischen den zwei Bieren? Weißt du, dass du ein bisschen obergärig und untergärig auseinanderhalten kannst? Weil ich finde, wenn du einen Vertreter so ein bisschen in dich aufgenommen hast, dann verstehst du auch, wenn du ein neues Bier probierst, ich finde, du verstehst dann eher, ob das untergärig oder obergärig ist.
Das Weißbier, das ist insgesamt ein bisschen, es ist blumiger, es ist fruchtiger, irgendwie intensiver auf der Zunge, wahrscheinlich auch wegen die Schwebestoffe, die halt da nicht rausfiltriert sind. Und beim Hellen ist, untergärig ist halt so die Frische ist drin. Du schmeckst den Alkohol nicht so. Das ist halt alles ein bisschen herber, ist gehopfter, so wie das Pils zum Beispiel, da ist sogar mehr Hopfen mit drin noch. Das ist vielleicht der große Unterschied.
Aha. Ja. Und so an einem heißen Sommertag, trinkst du lieber ein Weißbier oder ein Hels?
Boah, das ist tatsächlich äußerst, also das ist wirklich stimmungsabhängig, aber meistens ein Hels.
Meistens ein Hels.
Weil es einfach leichter ist.
Aha, weil es leichter ist. Also mir geht es ja so, wenn ich sage, ich weiß schon so zum Beispiel zum Essen, dass du jetzt sagst, du magst einfach ein
Hels.
Also wenn man es jetzt so hochgestochen sagen darf, eine Bierbegleitung zu deinem Schnitzel oder was, oder dann ist es oft ein Hels, weil wenn du sagst, du magst dich eigentlich aufs Essen konzentrieren und das Bier ist so dazu.
Ja.
Aber wenn du dann sagst, boah, jetzt will ich mir ein Bier richtig gut schmecken lassen.
Einfach wegen die Elektrolyte.
Natürlich wegen die Elektrolyte und wegen den fruchtigen Sachen. Also dass du sagst, die Auseinandersetzung mit dem, wie das Bier schmeckt, ist wichtiger als wird das nebenbei. Dann ist bei mir oft ein Weißbier, weil das ist so voll und der Schaum natürlich ist
auch
mehrer und auch die Geschmackssachen im Mund gingen mehrer auf, weil bei Helle hat er weniger, finde ich, Geschmacksvariant, als wie das so ein...
Ja, es ist halt insgesamt vom Geschmack her was Leichteres.
Weißbier hat.
Genau, weil es einfach frischer ist, kann man es auch leichter trinken.
Genau.
Wenn du jetzt einen Doppelbock, einen dunklen oder sowas, weißt du, das ist natürlich schwarz, das ist was für den Winter oder sowas. Und dann gibt es einen Eisbock auch noch. Und dann habe ich gemeint, es gibt den von diesem Bayern, der quasi die erste bayerische Enzyklopädie geschrieben hat.
Ah, vom Aventinus.
Genau, vom Aventinus.
Hat der ein Bier? Ja, es gibt einen.
Genau, Eisbock. Da gibt's auch, das war der einzige. Doch. Dann habe ich mir ein bisschen nachgeschaut. Du, da gibt es Eisböcke.
Nein, ja, doch, gibt es einige.
Du, die sind 65% Alkohol.
65%?
65% Alkohol, das ist ein schottischer.
Aha,
ich wollte gerade. Habe ich gelesen?
Ich wollte gerade sagen, weil.
Also in Bayern nicht.
Weil 65%. Also jetzt mal, vielleicht ist das ein guter Punkt.
Ich glaube, dass das vielleicht eher Richtung Whisky geht.
Du schaffst 65%, nach meiner Kenntnis, schaffst du das nicht mit einer Hefe. Also du einen Wein schaffst mit einer Hefe. Es gibt angeblich Hefen, die wo bis auf 20%, also Alkoholgehalt, das sogar schaffen. Aber irgendwann bringen sie die Hefen ja selber um.
Ja, aber ich glaube, dass
wenn
das
du nicht... Dann, wenn du dann sagst, du hast ein Getränk mit 60%, dann schaffst du das nicht durch die reine Gärung, sondern dann musst du das irgendwo, die Flüssigkeit reduzieren, was ja oft durch Brenner passiert.
Also wir werden das auf jeden Fall einmal perfektionieren, vor allem das Wissen darüber, mit weit ausgedehnten Feldversuchen, glaube ich.
Ach so, ja.
Das ist, glaube ich, viel wichtig. Und beim Eisbock ist aber so, da kommt quasi der Alkohol, die wie soll ich sagen, der Alkoholgehalt, die erhöhen den quasi dadurch, dass das eingefroren wird.
Ja.
Und dann wird ihm quasi das Wasser entzogen, ohne dass dann Hopfen und die ganzen Geschmacksstoffe und so weiter verschwinden und so weiter. Also quasi für eine Reduktion, eine Bierreduktion kann man sagen.
Ja.
Ist ja eine Spezialität und kostet aber.
Aha.
Ein bisschen mehr als wir Hells.
Mein Gott, da war ich ja ganzer junger Mann, da habe ich noch gar keine Ahnung gehabt. Da hat es einmal so, nein, jetzt pass auf, ein Eisbier war das, was da gegeben hat.
Ein Eisbier? Oder ein Bier-Eis?
Nein, Eisbier. Also das hat jetzt so geheißen, nicht Eisbox, sondern Eisbier hat das damals geheißen. Ne? Von einer großen bayerischen Brauerei, glaube ich, war das damals. Naja, ist ja wurscht. Obergärig, untergärig ist schon eine wichtige Unterscheidung, da, wenn wir bei der Hefen sind. Jetzt hat einmal so ganz banal, was ist denn da im Bier sonst noch alles drin?
Ein Hopfen, ein Wasser, eine Gerste.
Sauber, genau. Und die Gersten werden zum Malz verarbeitet durch das Dörren. Und was ich noch fragen wollte, die Aromen. Oh, das ist eine Spezialangelegenheit. Wie kommen die Aromen rein?
Die Aromen?
Ja.
Es kommt halt auf den Malzgeschmack. Oh.
Malz. Das Malz, genau.
Genau, und der Hopfen.
Der Hopfer.
Ja.
Das ist ja total in der Biergeschichte eine neuere Entwicklung. Gibt einen Aromahopfen und der bringt auch mittlerweile mehrer Geschmack ins Bier rein. Das, was früher nicht so war.
Das war einfach bloß bitter.
Ja. Gibt schon noch ein. Aber wie gesagt, jetzt werden sie am Aromahopfen. Weil davor war es ja so, da, wenn man einen neuen Geschmack rein hat, dann hat man halt an der Hefen was geändert. Also, Gott, jetzt hätte ich beinahe ein englisches Wort gesagt. Man hat's. Das Blöde ist das, selbst bei den Brauer liest du da dieses englische Wort, das, was ich jetzt nicht sagen mag. Du hast die nämlich, das ist ja furchtbar, so entwickelt nach deinem Geschmack.
Sehr gut.
Ja.
Sehr gut.
Weißt du, wo übrigens die Hefen herkommt zum Bierbrauen?
Aus der Holledau.
Nein, bei der Hefen bin ich gerade.
Ach, Entschuldigung.
Genau, der Aroma der Hopfer ist natürlich Holledau.
Hefen.
Da ist
schon wieder zwei Sätze weiter.
Da ist die Holledau natürlich, glaube ich, Deutschland auf alle Fälle, aber ich glaube europaweit sogar eine ganz große Nummer, gell?
Ja.
In der Hopfenherstellung. Und die Hefen, wo kommt die Hefe der deutschen oder sagen wir mal der bayerischen Brauer? Woher kommt die Hefen der bayerischen Brauer?
Wir werden es gleich erfahren.
Aus Weinstephan.
Wollte ich gerade sagen.
Da gibt es nämlich so eine Hefenbank und da ist, du musst ja so sagen, die Hefen muss ja immer gleich sein. Und die dann, da tut der Braumeister einmal die Hefen entwickeln, ob es ihm so passt und dann werden sie es halt so ändern. Und
dann werden sie es dort einlagern.
Immer wenn die wieder eine brauchen, weil die nehmen nicht nach jedem Brauvorgang frische Hefen her, die können sie auch Bäume hernehmen. Aber wenn dann die ausgelutscht ist, dann rufen sie wieder den Weinstephan an und lassen sie aus der Hefenbank wieder eine zuschicken. Und das ist dann genau die Hefen
dieser speziellen brauchen.
Brauerei für das bestimmte Bier.
Ja.
Genau.
Ist ja ganz lustig, gell? Weil Fruchtbier gibt es ja auch.
Oh, das ist aber nichts. Fruchtbier,
also,
da wo so Fruchtsachen, Obst und sowas.
Da genau sowas.
Ja.
Und jetzt halt die fest, es gibt auch ein Gemüsebier.
Ja, gibt es alles. Aber ich glaube, das darf in Bayern nicht Bier genannt werden, oder?
Ich habe keine Ahnung. Es ist auf jeden Fall ganz furchtbar kreislig. Und das ist ein Gewürzbier. Nennt sich auch Kräuterbier. Ich glaube, das ist äußerst interessant vom Geschmack her.
Du, ich kann mir schon vorstellen, dass da bestimmte Varianten gibt, die vielleicht auch nicht schlecht schmecken oder vielleicht sogar gut schmecken. Aber dem entgegensteht natürlich die Braukultur, gell?
Ja, und die Trinkkultur und überhaupt. Weil, ich muss das einfach nochmal verzeihen, weil dass wir überhaupt nochmal was verzeihen über den Tellerrand hinaus.
Herzoi.
Das heißt Krutbier, das Gewürzbier. Und weißt du, wer das...
G-R-U-T.
Krut.
Krut.
Das ist irgendwie ein altes, gibt es seit Jahrhunderten.
Aha.
Und es gibt aber seit 1. Februar, also der 1. Februar ist der Tag des Krutbiers.
Und das ist ein deutscher Begriff, oder wie?
Krut, ja, so habe ich es gelesen. Also nicht Grat oder sowas.
Nicht Grat.
Krutbier. Und wer hat den Tag des Krutbiers ins Leben gerufen? Was meinst du?
Der Herr Krut.
Nein, die USA. So, mehr braucht man nicht wissen. Honigbier gibt es aber auch, gell?
Oh weia, ich glaube, dass es alles gibt, gell? Ja. Aber ob man dann da noch vom Bier sprechen kann, weiß ich nicht.
Ja, es gibt ja mittlerweile alles, gell? da wird halt rumprobiert, weil ja der Bierabsatz insgesamt sinkt.
Warum das sinkt insgesamt, ja, das
stimmt. Aber weiß man nicht, wo das herkommt.
Wo es wohl wieder, ja, die Leute angeblich saufen es nicht mehr so.
Ah ja, Schnaps halt, gell.
Weiß nicht, ob der Schnaps dann mehr wird. Wo es wohl ganz erfolgreich war, sind jetzt die alkoholfreien Biere, gerade die alkoholfreien Hellen. Da hört man jetzt schon, dass da die letzten Jahre einiges an Marktanteil, klar,
natürlich ist ein Trend, der Großteil,
klar. Aber dass das was ausmacht.
Glaube ich schon auch.
Finde ich super. Auch. Also es gibt ja wirklich einige alkoholfreie Biere, die sind ganz gut.
Ja, das kann man sich natürlich, also es hat ja früher nicht so viel alkoholfreie gegeben und die, die es gegeben hat, die waren halt nicht so besonders. Mhm. Wollen wir es mal so beschreiben. Ja. Hast du gewusst, dass es Champagnerbier auch gibt?
Das ist ganz lustig. Ich habe mir mal vor, das ist jetzt schon einige Jahre her, da habe ich mich mal sehr intensiv mit dem Bierbrauen beschäftigt. Und damals war ich dann auch mit einem in Kontakt und da habe ich mitgekriegt, das haben sie da noch nicht gemacht, aber da haben sie gerade an einem Champagnerbier, du hast jetzt Champagnerbier gesagt,
Champagnerbier, oder? Genau.
Da haben sie gerade an dem getestet. Und zwar, das geht in die Richtung, wo ich gesagt habe mit der Hefen, dass eine Champagnerhefen, die kann ja höhere Alkoholgrade produzieren als wir Bierhefen.
Ja, genau.
Weil quasi die Hefen produziert den Alkohol und irgendwann bringt der Alkohol die Hefen um. So hat mir das der Bierbrauer damals erklärt. Und da haben die dann die Champagnerhefen fürs Bier verwendet.
Und die dann in der Flasche nachgereift?
Wieso nachgereift?
Ja.
Also ein Bier reift
genau,
halbe,
ja, genau, aber halt weiter reifen lassen. Weißt du, wie ein Champagner?
Ja, wollten halt einfach, die wollten, glaube ich, einfach andere Hefen ausprobieren, wie das schmeckt. Wie schmeckt es, wenn du mit einer Champagnerhefen einfach dann ertrat? Weil, Sekt ist ja natürlich Champagner ist natürlich aus Weintrauben, aber ein Bier ist ja aus Trott. Was passiert, wenn du mit einer Champagner, oder andersrum, was war, wenn du mit einer Bierhefen, auf die Weintrauben loslässt? War auch interessant mal.
Das weiß ich nicht, was dann rauskommt.
Also
war aber das, interessant war das einmal.
War das? Also das weiß ich von damals noch, dass sie es getestet haben und mir dann einer gesagt, das hat ja gar nicht schlecht geschmeckt. Also jetzt nicht so außergewöhnlich, dass du sagst, das ist eine Erleuchtung, aber hat ganz gut geschmeckt. Ist es das, was du gelesen hast,
ja,
oder ist es was anderes?
Genau, und 9,5% Alkohol.
Genau, dann bringen sie halt höhere, dann schaffen sie Böcke und höhere Prozentgrade.
Genau. Mhm. Zitrusfrüchte und Melone.
Ach ja.
Ja, ja.
Mhm.
Ganz was Feines,
ganz,
nicht?
Ganz was Feines. Ja.
Weißt du, was es auch gibt? Mhm. Es gibt einen EBC-Wert. Weißt du, was der EBC-Wert ist? Du darfst jetzt auch ganz normal was Englisches sagen, ohne dass die Sau zum Tragen kommt.
Ja, aber heißt der EBC, heißt der vielleicht auch EBU?
Das ist aus der European Brewery Convention.
Ist es der Bitterkeitsgrad?
Nein, das ist der Lichtdurchsatz durchs Bier.
Ach so, Wert. Na schau, den kenne ich nicht, weil es gibt da, was ist das? Lichtdurchsatz durchs
Bier? Ja, das ist der EBC-Wert. Also da gibt es ja verschiedene Biere und da gibt es einen bestimmten Wert.
Und je nachdem, wie
das Licht durch das Bier durchgeht, beim Pilz zum Beispiel sind es 3 EBC. Und der Dunkles aus Bayern zum Beispiel sind es 40. Und dann gibt es natürlich entsprechende Stouts oder sowas wie Guinness, da ist es dann 100 und mehr.
Also je höher der Wert, desto weniger
dunkler Licht, das Bier.
Ach, um Farbe geht es da vom Bier?
Ja, es geht um die Dunkelheit von dem Bier.
Um die Dunkelheit vom Bier.
Genau.
Ah, ja,
interessant. Die Möglichkeit des Lichtdurchsatzes. Gell, was man alles weiß.
Du, es hat sich total viel da bei den Bieren. Das Einzige, und dann gibt es eben auch noch diese Bitterkeit. Also man sagt wirklich Bitterkeit, diesen Bitterkeitsgrad. Wird auch gemessen, wie viele Bittereinheiten, dass dieses
und jenes Bier. Wie heißt die Scoville, werden sie ja nicht sein?
Nein, das nicht. Das ist der Schärfegrad, gell?
Ja.
Was ich schade finde, dass es gibt einen Wert, den die Brauereien, den ich so gut wie auf gar keiner Flaschen mehr ließ, weggelassen haben. Weißt du welchen?
Nein. Welchen Wert?
Ja. Der ist für das.
Kalorien?
Aus meiner Sicht so gut wie. Genau, mittlerweile liest er Kalorien und was man sieht, da so oft umsteht. Aber es gibt einen Wert, den haben sie weggelassen und der stört mich, dass der weg ist.
Da bin ich gespannt.
Die Stammwürzen.
Ah ja.
Mhm. Und warum die Stammwürzen? Da muss jetzt die Brauereien was untersteuern. Die Stammwürze ist quasi der, also ein Prozent ist das OGM gewesen.
Ja.
Und es ist quasi der, ein Bier wird ja quasi aus dem Draht, das ja dann zum Malz wird ja quasi auskocht. Darum ja. sagen ja viele Biersieden oder Bierkocher.
Ja.
Und pro Liter, oder ist egal welcher Volumeneinheit, aber pro Liter, wenn du mehrere Malz drin hast, das ist klar, dass du dann am Ende mehr Geschmack einbringst.
Ja, freilich.
Bier. Entweder mehr Geschmack oder mehr Alkohol, je nachdem. Also aber auf alle Fälle, das Bier wird voller. Ja. Und je höher die Stammwürze, desto, ich sage jetzt einfach mal voller als Begriff, desto voller ist das Bier. Und als Brauerei kostest du natürlich, wenn du mit der Stammwürze runterfährst, an Alkohol aber gleich lässt, kostet du natürlich den Geschmack vom Bier rund die, oder die Intensität vom Geschmack runterfahren. Und vielleicht merken sie es nicht.
Du hoffst das.
Als Brauerei hoffst du das wahrscheinlich. Und wenn man viel Stammwürze drin hat, dann darf man es wahrscheinlich drauf stehen lassen. Und ich denke mir jetzt, oder mir kommt es so vor, dass die Biere ein bisschen leichter schmecken.
Und meinst du, dass das dem Zeitgeist geschuldet ist und dass man einfach sagt, die Leute verpacken quasi kein traditionelles Bier nicht mehr?
Ich glaube, dass die Brauereien ausgerechnet haben, wenn ich von, was weiß ich, 12,5% Stammwürze auf 11,9% schaffe, dass ich es runterbringe, dann sind es im Jahr schon wieder so und so viele Euros, die wo uns mehr bleiben.
Ah, den Zeitgeist.
Und wenn ich das langsam runterfahre, dann merkt es auch keiner.
Über die Jahrzehnte.
Oh ja, oder über die paar Jahre.
Das also, ist ja quasi dann eine Malzinflation. Kann man so sagen.
Ja, weiß nicht, ja. Also, und das finde ich schade, weil ich habe dann tatsächlich immer, ich weiß noch, als junger Bursch, habe ich schon immer auf die Stammwürzen geschaut, beim Bier im Supermarkt drin oder Getränkemarkt oder was, und im Zweifel habe ich dann das genommen mit der Herren Stammwürzen, weil du mehrere kriegst.
Ja, ist es dann vielleicht so, dass man sagt, ja, man nimmt jetzt zum Beispiel ein Weißbier, Hefen, ist ja drin,
ja.
Und lässt es in der Flasche nochmal gären. Und hat dann hinterher vielleicht, also übers MHD drüber, also Mindesthaltbarkeitsdatum drüber,
ja.
Und hast dann hinterher ein vollmundigeres Bier. Oder ist das dann einfach bloß noch schlecht geworden?
Boah, das ist echt ein Thema mit dem Bier. Also mit der Reife von dem Bier. Ein Weißbier geht schneller, vielleicht so auf eine Woche, zwei Wochen Gärung, dann ist das fertig und dann wird das gelagert, dann muss das reifen. Das Helle dauert ein bisschen länger, vielleicht so 4 Wochen oder manche Untergärigen auch 6 Wochen oder 3 bis 6 Wochen und dann lagern die noch. Und in diesen Lagertanks, also entweder sind sie im Tank oder in der Flasche, aber Flaschengärung hast du eher so beim Weißbier noch gemacht oder anderen obergärigen Bieren, da passiert nicht mehr, also wir sollen sagen, die Flaschengärung gibt es nicht mehr oft. Und in diesem Zeitraum noch, meinetwegen, je nachdem, ob du jetzt ober- oder untergäriges Bier hast, aber sagen wir mal irgendwo in einem Zeitraum zwischen 1 und 2 Monaten, kostet das Bier eigentlich schon dringer. Aber jetzt ist das Lustige, dass sich der Geschmack von dem Bier über die Monate nur ändert, weil da einfach verschiedene andere Stoffe noch drin sind, die was machen.
Die sich erst entwickeln müssen.
Jetzt schmeckt, genau. Manche müssen sie erst entwickeln und manche gingen aber so Art kaputt oder verblassen. Und jetzt schmeckt der Bier mit 2 Monaten anders als wie mit 6 Monaten.
Ja, sicher.
Und jetzt sagst du, was heißt denn schlecht werden? Jetzt kann es natürlich sein, dass du ein Bier mit einem Jahr hast und das ist jetzt in dem Sinne nicht schlecht, dass es halt verdorben ist, aber es schmeckt halt vielleicht nicht mehr.
Das ist wie mit einem alten Kars.
Ja.
Der angeblich, da soll es ein Leid geben, die sagen, MHD ist quasi der Startpunkt von dem, wo es anfängt, besser zu werden.
Kommt auch wieder auf den Cast drauf. Ja, mancher wäre schlecht und mancher wäre dann vielleicht tatsächlich besser.
Ja, wobei schlecht natürlich dann auch wieder so eine Definitionssache ist, gell?
Du Sigi, weißt du was? Jetzt hätte ich noch, ich glaube, ich kann nur so ewig reden, weil Bier einfach eine total interessante Angelegenheit ist. Wir haben ja einiges nicht besprochen, aber das Wichtigste, glaube ich, schon einmal. Weißt du was jetzt zum Abschluss? Macht man nochmal einmal ein paar untergärige und obergärige Biere als Beispiel und dann da die sagen, hör mal auf, weil nicht, dass es zu lang dauert.
Ja.
Nicht, dass die Leute schon Durst haben und sagen, ja, wann ist denn endlich gegangen? Ich mag jetzt
ja,
meine
gut,
Halbe, weil
jetzt klang es mir so. Meistens hören sie es ja wahrscheinlich eh. Also beim Autofahren ist ja Bier eh tabu.
Ja, ja, außer man sitzt daneben, wie beim Lenkradl.
Ja, dann gibt es auch noch die berühmte Schenkelhalbe.
Ah ja, genau.
Aber da darfst du halt nicht erwischen lassen, es darf halt auch nichts passieren. Also Finger weg vom Lenkradl, wenn du eine Flasche in der Hand hast.
Und jetzt zum Ober- und Untergärigen Bier.
So schauen wir mal das Dings, genau.
Soll ich mal losschießen?
Schieß mal.
Na gut. Also wir haben ja schon gesagt, der typische Vertreter fürs obergärige Bier ist ein Weißbier. Und dann gibt es andere obergärige Biere, das Kölsch, das Alt, das IPA und das Stout. Also Indian Pale Ale und diese ganzen, viel von diesen modernen und von diesen Craft-Bieren, ja, kann man jetzt nicht generell sagen, aber die sind oftmals eher, so kommt es mir vor, also da bin ich jetzt kein Wissenschaftler, aber da kommt es mir vor, als ob die eher obergärig waren, weil du, und so denke ich mir das, weil du aus meiner Sicht mit den obergärigen Biere vom Geschmack her viel mehr machen kannst.
Das stimmt, das glaube ich auch so.
Glaubst du auch so?
Ja, und weil es einfach teilweise so experimentelle Sachen sind, die natürlich, weil es ja wenig Ausstoß ist, die kosten dann natürlich auch das Geld, ist ja klar, weil auch die Flaschen sind ja dann bei einer gewissen Menge billiger und das können die einfach nicht leisten. Und das Bier, was dann da drin ist, da kann man sich dann ein bisschen austoben. Weil beim Hellen, klar, großer Ausstoß, schnelle Geschwindigkeit, eigentlich wenig Geschmack. Das musst du ja wirklich zugeben.
Mittlerweile eben.
Ja, ja. Schmeckt ja eben, weiß ich nicht.
Stichpunkt Stammwürzenreduktion.
Genau, genau. Dann lieber in den Export oder dann gleich am Bock.
Ja, gleich am Bock. Da sind wir schon beim untergärigen Bier. Ein helles ist das Typische aus meiner Sicht. Du hast vorhin gesagt, der Pilz. Pilz ist ein helles mit mehr Hopfer dazu. Ein dunkles ist auch untergäriges. Bockbier, Export, hast du ja auch gesagt.
Genau.
Export ist ja auch helles, das
genau.
Was eigentlich halt für Export gemacht worden ist. Das heißt, ein bisschen mehr filtriert, weil so die Schwebestoffe, was drin sind, die machen das Bier unstabil. Genauso wie Schwarzbier und das Märzen haben wir auch gesagt, das ist ja auch so eine helle Art. Also alles, was so helle Art sind, vom Hellen abgeleitet und vom Dunkler abgeleitet, das sind eigentlich untergärige Biere. Wobei ich jetzt gerade gesagt habe, Bock, ich habe jetzt auch vernommen, es gibt einen obergärigen und einen untergärigen Bock anscheinend. Ob jetzt, ja, muss man vielleicht probieren.
Ja, das auf jeden Fall. Und das tun wir auch.
Das tun wir auch. Sag ich jetzt kann ich nicht mehr.
Das war ja bierisch
heute. Ich habe jetzt einen Druck aus Mai, ich muss jetzt was trinken.
So schaut's aus. Da werden wir gleich mal das Defizit auffüllen.
Ja, absolut. Das ist wirklich da. Sigi, ich sage merci für den Ratsch.
Merci.
Bis nächste Woche.
Bis nächste Woche.
Habe die Ehre. Liebe Zuhörer, das war schon wieder mit Bayern Absolut, zumindest für derer Folge. Ja, ich darf einmal sagen, in Bayern ist für jeden was dabei. Es gibt so vielerlei verschiedene Arten von Bieren und jetzt mittlerweile sogar ganz gute, auch ohne Alkohol. Ja, ich hoffe, dass euch die Folge geschmeckt hat, dass ihr nächsten Donnerstag wieder mit dabei seid. In der Zwischenzeit macht's es gut und bleibt grübig.